Herzlich willkommen zur Episode 103. Hier ist Angela Hamacek und diesmal ein echt spannendes Buch, Work, Survive, Balance, warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Geschrieben hat es der Hans Rusinek. Ich war in Sachen Knoppers auch schon mal mit ihm in Kontakt. Ich freue mich riesig, dieses Buch jetzt mit dem Steuerberater Uli Britting zu besprechen. Hallo Uli, ich grüße dich herzlich.
Hallo Angela, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und dass du mich zum Lesen dieses sehr, sehr spannenden Buches inspiriert hast.
Genau, und ich habe dich diesmal auch bewusst ausgewählt für dieses Buch. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen zu lesen und dachte mir, da bist du der perfekte Leseoptimist dafür. Warum? Ihr seid mit eurer Kanzlei, der BA Group, die erste und ich glaube auch einzige Steuerberatungskanzlei in Deutschland, die B Corp zertifiziert ist. Stimmt doch, oder?
Das ist so, wobei es auf erste und einzige nicht drauf ankommt. Aber wir sind seit Anfang diesen Jahres B Corp zertifiziert. Super. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Ich finde das nämlich total spannend, dann auch natürlich in Zusammenhang mit dem Buch.
Genau, also B Corp ist zwar auch ein Zertifikat, aber insgesamt eine Bewegung, die von Unternehmern getrieben worden ist, die sich als Zukunftsgestalter sehen und ein besseres Wirtschaftssystem kreieren wollen, in dem weniger Ausnutzung von Ressourcen stattfindet, sondern ein besseres Miteinander geht und die Interessen von Gesellschaftern, Mitarbeitenden, Umwelt, Community, Lieferanten, Kunden gleichermaßen berücksichtigt werden. Und das ist weltweit, gibt es ungefähr 8000 Unternehmen weltweit. In Deutschland sind es, knapp 120 aktuell. Und ist eine sehr inspirierende, tolle Bewegung, die einem das Thema Nachhaltigkeit sehr systematisch näher bringt.
Sehr, sehr viel mit
unseren Werten zu tun hat.
Ja. Genau, finde ich unglaublich wertvoll und ich hoffe, ich werde noch ein paar mehr Punkte an den einzelnen Buchstellen von dir dazu hören. Finde ich sehr, sehr gute Ergänzung. Beim Lesen vielleicht mal das vorweg, ist es mir so ergangen, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, das ist wie progressive Hirnmuskelentspannung. Ich weiß nicht, ob du dieses Prinzip von Jacobson kennst, also mit Muskelarbeit. Ich habe gerade mit Yoga angefangen, deswegen interessiere ich mich für solche Sachen. Nee, der Witz ist, sein Schreibstil, den ich übrigens total großartig finde. Hans, ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Beim Lesen hatte ich wirklich das Gefühl, ich lerne dich als Mensch immer mehr kennen. Weil er hat ganz viele ernsthafte, wirklich tiefgründige Gedanken, wo ich immer so innehalten musste, wo so in mir auch Anspannung kam, so boah, Wahnsinn, war mir nicht bewusst oder habe ich zu wenig bis jetzt drüber nachgedacht. Und dann haut er einen witzigen Spruch raus und es ist dann die Entspannung, wo du wieder ins Lachen kommst. Und dieser Wechsel, also von dem Schreibstil und auch inhaltlich, den finde ich so gelungen. Also allein, dass ich dafür aus meiner Sicht es lohnt, dieses Buch zu lesen. Inhaltlich ist es aber wirklich, finde ich, bedeutungsvoll und wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil er sagt ja so schön, ne, wo, wenn nicht am Arbeitsplatz mit den Unternehmen, können wir gestaltend tätig werden, um unseren Planeten, unsere Welt, unsere Umwelt zum Besseren zu gestalten. Und das finde ich so einen guten Grundgedanken. Und er führt uns dann in dem Buch mit vielen Fragestellungen, Zweifelstreuer nennt er sich auch, finde ich auch einen tollen Begriff, führt er uns da in die Themen rein und zeigt einfach auf, wie wir anders über uns, unsere Umwelt, unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiterdasein nachdenken können und sollen. Also das ist mal so mein erstes Highlight in dem Buch. Wo hast du so, wenn du so einen groben Punkt oder erste große Erkenntnis hast, was hast du da für dich gewonnen?
Also ich fand den Eingangssatz sehr, sehr spannend, denn es ist schwer nach Feierabend ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Der hat mich gecatcht und dann beschäftige ich mich und wir uns bei BA über die B Corp Zertifizierung ja sowieso um viel, viel mit dem Arbeitsumfeld und wie wir die aktuellen Themen besser in den Griff kriegen, die es in der Arbeitswelt gerade gibt. Und die B-Corp-Bewegung, da geht es ja auch darum, gerade Unternehmen ins Handeln zu kriegen und im mit dem eigenen Unternehmen anzufangen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das ist eine sehr inspirierende, hinterfragende und teilweise auch ertappende Bedienungsanleitung. Also ich fühlte mich ein paar Mal bei seinen Kritiken ganz schön ertappt, obwohl ich damals dachte, ich mache was wirklich Gutes. War das dann doch eher ressourcennutzend oder stresserhöhend. Ein tolles Buch und sehr, wie du sagst, sehr unterhaltsam, persönlich geschrieben mit dann wissenschaftlichen und anderen theoretischen Beispielen und Statements abwechselnd, ohne besserwisserisch zu sein dabei vor allem.
Ja, genau. Also es ist für mich ein Aufklärungsbuch auch an vielen Stellen. Ich beschäftige mich ja schon über viele andere Bücher mit diesem Thema New Work, auch natürlich mit dem Thema Veränderungen in der Welt, Klima und was da alles so passiert. Aber ich hatte dann schon mal den ersten Aha-Moment ganz am Anfang. Also er hat drei einleitende Kapitel und dann kommen 9 Dimensionen der Arbeitswelt, die dann eine Rolle spielen bei dem ganzen Veränderungsprozess. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber für mich war schon mal nochmal so ein Aha-Effekt, diese Grafik zum Thema große Beschleunigung. Also er spricht ja auch immer vom, wie heißt Anthropozän? Ich muss das mehrmals üben, damit ich das fehlerfrei aussprechen kann. Aber Anthropozän bedeutet, es gibt einen Einschnitt, den die Geologen, glaube ich, feststellen, wo die menschlichen Spuren in der Umwelt, im Gestein und Co. erkennbar sind. Und da ist diese Grafik aus den 50ern, ist die. Und wir reden ja immer bei diesen ganzen auch technologischen Veränderungen von linear im Unterschied zu exponentiell. Und da wird ja klar, was exponentiell bedeutet, weil ab den 50ern sind insgesamt 16 Grafiken, wuff, überall in den 50ern, wuff, schlägt nach oben, einmal beim Wirtschaften, also Transport, Bevölkerung, Bruttosozialprodukt und zeitgleich eben auch in unserer Umwelt mit den Einflussfaktoren. Und da dachte ich mir, ja, wow. Da sieht man es einfach nochmal plastisch, wie sehr wir Menschen die Welt verändern, sei es jetzt zum Guten oder zum Schlechten.
Ja, es ging ja damals in den 50ern nach den Kriegen sehr viel darum, sich wieder zu rappeln, eine vernünftige Lebensgrundlage zu machen. Und da gab es ein paar Seiteneffekte von, die er da sehr, sehr schön beschreibt und die da sehr, sehr drastisch vor Augen geführt werden, weil wir eben durch Automatisierung und Computer nicht weniger arbeiten, sondern eher mehr und vor allem viel, viel intensiver und so ein bisschen unsere Wurzeln vergessen haben in vielen. Ja, also großartig. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber ich gucke parallel gerade die Serie Yellowstone.
Oh ja.
Die macht das sehr ähnlich und anders. Man denkt immer, die sind 1800 irgendwas, aber die sind ja auch in der aktuellen Zeit und haben aus einer anderen Perspektive eine sehr ähnliche Erzählung, wie wir zu mehr Zufriedenheit kommen und worum es eigentlich geht. Und das ist nicht nochmal mehr aus uns rauszuholen, sondern wirksam zu werden.
Ja, genau. Sehr guter Tipp, kann ich auch sehr empfehlen, Yellowstone. Großartig, habe ich auch mit Begeisterung geguckt. Und du hast es schon gesagt, also dieses der Hans ist eben nicht besserwisserisch, sondern aufklärerisch unterwegs. Er sagt aber natürlich, nicht aber, sondern er sagt an mehreren Stellen, und ich an einer kann ich zitieren, auch wieder, um nochmal seinen Humor zu zeigen. Also er schreibt dann, ich zähle mich zum normativen Lager, es geht mir um eine enkeltaugliche Zukunft. Also das Buch geht ja darum, die Zukunft zu gestalten, um eine enkeltaugliche Zukunft, nicht um irgendeine Zukunft, sonst wäre ich Sekundenzeiger geworden. Also allein für diese Sprüche liebe ich ihn.
Ja, die kann er ganz gut.
Ja, genau. Und wollte ich noch ergänzen. Also ich bin auf das Buch aufmerksam geworden. Ich habe ja schon 2 Bücher vom Stefan Grabmeier gelesen. Das letzte, das Impact Business Design, und hier besprochen. Und die beiden kennen sich auch. Und da merkt man auch immer die Verbindungen zu den beiden. Und dieser Begriff enkelfähige Zukunft, den habe ich zum ersten Mal eben beim Stefan Grabmeier gelesen. Und den finde ich eigentlich so nochmal als Bedeutung, als wirksamen Begriff unglaublich hilfreich, eben nicht. Natürlich, es geht um Klimakrise, und was mich so ein bisschen stört, ist, dass jetzt auch, wenn man liest über das Buch von anderen, dann sagen die immer, wir retten das Klima. Das ist aber, natürlich spielt es eine Rolle, Aber das ist nicht die Intention von dem Buch aus meiner Sicht für mich, sondern einfach über dieses mal neu drüber nachdenken, was treiben wir da eigentlich und wem schaden wir letztlich wieder uns, weil wenn wir unseren Planeten zerstören, haben wir auch keine Lebensgrundlage. Und das aufzugreifen, aufzulösen auch und nochmal nachzudenken, hey, ist dieses immer schneller, höher, weiter wirklich die Lösung für eine enkelfähige Zukunft? Und da bringt er eben auch sehr viele gute.
Ja, es geht viel um die Frage, wie wollen wir eigentlich in der Zukunft leben? Und macht es nicht Sinn, mal eine Pause zu machen? Auch ein ganz wichtiges Wort in dem Buch, um darüber nachzudenken, was wir tun und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und nicht immer nur hinterher zu hetzen. Und in seiner Erzählung, die es ja ist, und in seinen Denkanstößen, die er dabei gibt, ist er doch sehr systematisch über diese Dimension, wo man Schritt für Schritt Einzelteile hinterfragen kann und dann auch in kleineren Portionen sich selber hinterfragen kann und Ansätze finden kann, wie man das besser machen kann, weil das ist schon sehr anregend und überzeugend, was er schreibt, mehr darüber nachzudenken und aktiver die Zukunft mitzugestalten.
Ja, und ich musste da ja immer wieder schmunzeln. Ich habe ja auch schon bei dem The Real Book of Work mich nochmal neu mit dem Thema oder dem Buzzword New Work auseinandergesetzt. Und da ist er ja auch immer spürbar so nach dem Motto, dass dieses Buzzword gehört irgendwie nicht in die Welt. Und da zeigt er dann sehr nett die vier und was sind's, na, die drei unterschiedlichen Typen, die uns jetzt in der Welt immer begegnen. Nee, es sind vier, ne? Und dann sagt er, wenn du alle vier in deiner Firma hast, dann darfst du das Banalitätsbingo hast du dann gewonnen. Bei ihm kannst du einen New Work Hoodie anfordern. Da fand ich auch, also ja, da habe ich mich dann auch immer an die Nase gefasst, so nach dem Motto, also ich bin eher so in Richtung Innovationspraktiker, ne? Also ganz toll und die nächste neue Methode, die ich durch die mir begegnet, bin ich immer voll begeistert und denke mir, die muss ich jetzt auch noch in irgendeinem Workshop unterbringen. Und du hast ja im Vorgespräch kurz gemeint, du hast dich so ein bisschen beim romantischen Kulturverwerter erwischt.
Ja, das war einer der Ertapptfühlmomente. Er hat ja die vier Typen, Techno-Utopist der ist ein App for that. Es lässt sich alles irgendwie digitalisieren und besser machen. Innovationspraktikerin, einfach weil mehr Innovation mehr ist. Maßnahmenlose Zielformulierer, gut behauptet, ist halb gewonnen, habe ich mir hier notiert. Und dann der romantische Kulturverwerter, Motivation ja, um auf die letzte Ressource der Mitarbeitenden zugreifen zu können. Und das gibt mir immer noch zu denken, weil Motivation ganz wichtig für Erfolg ist. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, wie ist eigentlich Erfolg definiert? Und ich glaube, da haben wir alle ein bisschen, sollten wir alle ein bisschen drüber nachdenken. Ist Erfolg derjenige, wo ich am meisten Geld verdiene, am meisten Ressourcen verbrauche, am meisten erlebe oder wo ich am meisten wirken kann und Impact haben kann?
Ja, auf den Punkt mit wirklich dieses Sinn stiften oder Sinn erleben möchte ich gern später nochmal eingehen bei den einzelnen Dimensionen, weil das ja auch einer dieser neuen Dimensionen ist. Vorweg noch eines, weil ich auch erstens die Geschichte unglaublich witzig finde und zweitens auch nochmal den Gedanken sehr gut, der auch ein Grundlagengedanke ist von dem Buch, nämlich in dem einen Kapitel, wo es darum geht, der Begriff ist ein bisschen sperrig, dass wir die Welt praxeologisch sehen sollen. Also mal mit der Brille von Praktiken und uns dann mal unsere Verhaltensweisen angucken, weil es ist manchmal nicht der Mensch, der Fehler macht oder sich falsch verhält, sondern es sein Umfeld, seine Umwelt, die es ihm erschwert, sage ich jetzt mal, sich besser oder gut zu verhalten. Und da ist ja sein wunderbares Knoppers-Beispiel, wo er eben schildert, ja, er ist eben der totale Knoppers-Fan und er liebt Knoppers, aber er weiß auch, ist nicht so gesund und macht dick. Und dann hat er sich, ich weiß nicht, was alles überlegt mit die richtige smarte Zielformulierung und, aber alles hilft nicht. Beim Knoppers-Dealer seiner Wahl landet er jeden Nachmittag um 2 und kauft sich seine Portion. Und an dem witzigen Beispiel greift er halt einfach auf, hey, also wenn er da wirklich das ändern wollte, sein Verhalten, dann muss er tatsächlich mit dem Kioskbesitzer sprechen und sagen, bitte räum alle Knoppers weg. Ne? Weil sonst habe ich keine Chance, mich zu verbessern. Und er überträgt es dann ja nochmal auf die Arbeitswelt im Sinne von, wie oft sind es eigentlich die Umstände oder die Routinen, die wir haben und etabliert haben, die uns einfach erschweren, uns anders zu verhalten. Ich finde das so vom Change-Management-Gedanken her eine total wertvolle Idee.
Ja, das habe ich mir hier auch als Notiz gemacht. Er nennt es ja Zwillingsreligion, indem wir durch Konsum Arbeit schaffen und uns durch Arbeit Konsum leisten können. Und dass sich Konsum und Arbeit gegenseitig beschleunigen und in ein immer mehr reinführen und wir gar nicht mehr wissen, warum, ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Konsumieren wir jetzt, weil wir arbeiten wollen oder überleben wollen, und arbeiten wir eigentlich nur noch des Konsums wegen? Wo ist denn der Mehrwert von dem Ganzen? Und das fand ich schon ganz, ganz spannend, weil er auch ja darüber schreibt, wie wir aggressiv gegen uns und gegen die Natur vorgehen, also in mehrfaches Aggressionsverhältnis haben, wo wir uns ausnutzen auf der Arbeit, um mehr zu konsumieren eigentlich, anstatt uns umeinander zu kümmern. Und parallel auch die Natur ausnutzen, weil wir viele Allgemeingüter sehr günstig verwerten und nicht regenerativ nutzen. Und das ist mit dem Knoppers genau dasselbe Beispiel. Ja, da arbeitet der eine, um die Befriedigung des anderen zu erreichen, und der arbeitet nur noch, um Knoppers zu kaufen. Und ich mag Knoppers, von daher will ich das jetzt nicht verteufeln, aber die Frage ist, wie viele Knoppers brauche ich eigentlich, und hilft nicht ein bisschen weniger Arbeit, mehr und mehr umeinander kümmern, um sich selbst kümmern, uns alle mehr weiter als immer über Optimierung zu sprechen und noch das Letzte aus sich und seinen Maschinen und Menschen, Mitarbeitern, Lieferanten rauszuholen. Und
Ja.
das finde ich auch bei den New Work-Typen, über die wir gesprochen haben, mit dem so, die begegnen mir ja auch in der App- und digitalen Welt ganz oft. Da muss es eine App für geben, dass wir es noch besser und effizienter machen können, auch in den Diskussionen. Und je nachdem, was es für Apps gibt, wo ich manchmal denke, als alter weißer Mann, warum brauche ich das? Warum nehme ich mir nicht ein bisschen mehr Zeit zu sprechen für andere Dinge? Und warum muss das alles so gehetzt und optimiert sein?
Ja.
Aber ja, er schreibt das sehr, sehr schön, und gibt so viele Punkte, wo ich dachte, ja, warum arbeite ich eigentlich so viel? Wo will ich hin? Und mach, ist es das wert? Ist es das wert, sich weniger um Eltern, Familie, Freunde, Community oder andere zu kümmern?
Ja. Und da sind wir jetzt ja schon in der ersten Dimension der neuen Working Planet Modelldimensionen. Er nennt es die neuen Dimensionen des Working Planet, Haltung. Und da finde ich es auch nochmal, also deswegen meine ich, das ist wirklich so ein auch oft ein Nachdenkbuch, oder wo ich wieder so, boah, dieses, was du jetzt auch beschrieben hast, mit dieser zerstörerischen Zwillingsreligion, was ich sehr gut finde, er zitiert ja Hannah Arendt mit diesem Was sind die drei Formen, wie wir auf der Welt tätig sein können? Herstellen, verbrauchen, handeln. Und es sind so viele Dinge, da muss man echt mal spazieren gehen drüber und das nochmal in sich wirken lassen, was damit eigentlich gemeint ist. Und er erklärt es dann eben immer so schön. Und da entsteht dann diese zerstörerische Zwillingsreligion. Wenn ich eben nur aufs Herstellen gucke oder nur aufs Verbrauchen, also wenn ich nur zwei oder eine Dimension betrachte und nicht alle drei, wenn die nicht im Gleichgewicht sind, dann passieren eben solche zerstörerischen Elemente. Und das macht für mich dieses Buch auch so wertvoll und spannend zum Lesen, weil es einem macht wirklich immer wieder so, wow, da muss ich jetzt einmal drüber nachdenken und nicht einfach nur so drüber weglesen. Und das eine Beispiel, was er da bringt in dem Kapitel, das hat mich auch nochmal bewegt und zum Nachdenken gebracht, dass er zum Beispiel in den 50er Jahren anhand vom Baseballstadion, in den 50er Jahren kosteten die Tickets alle relativ gleich viel. Und da saß dann halt der Fabriksarbeiter auch neben dem Vorstand und die haben sich noch ausgetauscht. Und seit diese VIP-Lounges und Co., und ja, wir wissen ja auch immer noch in Konzernen, Aufsichtsräte sitzen in ihrem eigenen mit 5 Sterne, mit Sterne-Koch-Kantine und die sind noch nicht mal mehr in Kontakt miteinander, mit anderen Menschen, mit in Anführungszeichen normalen Menschen. Dann passiert genau das, dass da einfach Verantwortungslosigkeit oder Gedankenlosigkeit oder Interesselosigkeit plötzlich herrscht an einem Miteinander. Das finde ich in dem Kapitel Haltung unglaublich gut.
Ja, er spricht ja viel über das Auseinanderdividieren und Spalten der Gesellschaften durch das Abschaffen gemeinsamer Erlebnisse. Und das mit dem Baseballstadion erinnere ich auch. Und diese Durchmischung ist etwas, was uns wirklich fehlt, erlebe ich auch. Ich hatte es ja mit der Zwillingsreligion vorher schon gesagt, aber damit wir gemeinsam handeln können, müssen wir uns auch begegnen und miteinander diskutieren, um die unterschiedlichen Perspektiven und Nöte und Zwänge zu verstehen. Und nur wenn ich das mache, dann finde ich auch einen Weg, wie wir es gemeinsam machen. Und das findet gerade viel zu wenig statt, also weltweit eigentlich. Es findet viel zu wenig statt und wir separieren uns viel zu sehr und glauben, wenn das in unserer eigenen Bubble geht, dann geht es überall. Irgendwann zitiert er auch Martin Luther King, wo er sagt, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Und im Baseballstadion kann man das schon fast auch auf dieses Beispiel nehmen. Indem ich sage, naja, warum kriegen die einen so ein dekadentes Essen und die anderen sitzen irgendwo oder stehen in der Ecke? Wo ist die Gemeinsamkeit? Und ja, das kommt an ganz vielen Stellen raus, wo wir uns immer weiter auseinanderdividieren und weniger Verständnis für den Rest haben. Und von der Natur und dem Gemeinwohl haben wir uns in vielen Stellen durch die Selbstoptimierungstendenzen schon sehr, sehr weit entfernt. Und wie gesagt, ich erkenne mich immer selber an bestimmten Stellen und denkt dann immer, oh Mist, ich bin auch Teil davon, was ja aber nicht verwirrend ist,
Nee.
sondern wir sind ja alle Teil davon. Die Frage ist, wollen wir das so weitertreten oder wollen wir mal nachdenken und für uns bessere Wege finden?
Ja, genau. Und da können wir ja gleich bei der zweiten Dimension weitermachen. Organisationsverständnis nennt er es. Fand ich sehr, sehr guten Einstieg wieder. Auch wieder so eine Frage, wo du erstmal drüber stolperst, ne? Nämlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Ferrari und einem Regenwald? Denkst du, worauf läuft das jetzt bitte hinaus? Und dann kommt aber super schön Ferrari eben, kompliziertes System, also das kenne ich schon aus vielen anderen Büchern bis jetzt, ne? Und der Regenwald ist halt ein komplexes System. Aber was da nochmal der schöne Gedanke ist, dann sagt er, ja, aber Unternehmen werden halt immer noch wie ein Ferrari behandelt. Und da zeigt er nochmal auf, warum das sich auf das Zusammenhalt und Gemeinwohl oder Gemeinschaftsgedanken auswirkt, weil einem Ferrari Daytona, er macht so einen Daytona, mein Mann freut sich drüber, der liebt solche Autos, ein Daytona, dem ist es wurscht, welche Partei an der Regierung ist, ob jetzt Schiffsverkehr im Suezkanal herrscht oder die Weizenernte in der Ukraine gefährdet ist. Und Unternehmen benehmen sich auch manchmal immer noch so, als wäre ihre Umwelt egal. Und das kann es nicht sein. Natürlich, wenn im Suezkanal jetzt irgendwie Stau ist, dann wirkt sich das inzwischen schon aus, auch auf Lieferketten und Co. Aber so die generelle Haltung muss sich ändern, eben dieses Komplexe zu sehen, dieses Aufeinanderwirken und dafür Verantwortung übernehmen.
Ja, also das mit dem Ignorieren der Umwelt und der anderen Einflussfaktoren, das sieht man ja in der Planung. Ich versuche teilweise ja 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre zu planen, was gar nicht berücksichtigt, was außen alles vorkommen kann in dieser exponentiellen Veränderungsgeschwindigkeit. Da tue ich mich ja schon schwer zu sagen, was mache ich in Q4 und wie läuft das bei mir in der Firma, weil so viele externe Einflüsse einschlagen. Während so ein Ferrari ja einfach zu reparieren ist, das kann man lernen und dann, wenn man das einmal, das kann man auch umfassend lernen und dann kann man alles in diesem Ferrari reparieren und bedienen und teilmachen. Aber in einem Urwald weiß ich halt nicht, was passiert, wenn eine Ameisenart plötzlich nicht mehr da ist, weil dann andere verhungern. Ich hatte das in einem anderen Buch gerade gelesen von der Maya Göpel, wo sie so ein Beispiel mit zwei Teichen hatte, die beide gleichen Fischbestand hatten und in dem einen haben sie dann zwei Raubfische ausgesetzt und dann nochmal mehr und nochmal mehr. Und irgendwann kippte der andere Teich, weil es zu viele Raubfische für dieses System waren. Während der andere Teich in seinem Gleichgewichtsteil da war, dann starben sowohl die Raubfische als auch die anderen, dann kamen die Algen und plötzlich war der eine See komplett aus dem Gleichgewicht genommen, nur weil ein Tier da reingesetzt worden ist. Und das sehen wir ja momentan hier auch. Wir haben neue Tierarten, wir haben Veränderungen, wir verändern was mit unseren Unternehmen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was das bewirkt oder mit anderen ausmacht.
Ja. Sehr schön finde ich da seinen Vorschlag oder seine Idee. Also auch hier kann man ja bei der Bildung ansetzen. Also was bringen wir eigentlich unseren Kindern bei oder was studieren wir? Übrigens, BWL-Studenten sind in Anführungszeichen jetzt scherzhaft gemeint per se verantwortungsloser als andere. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch BWL studiert und habe mich hoffentlich als guter Mensch bewiesen, weiß ich noch nicht. Aber was er vorsteckt, und deswegen solche Ideen finde ich noch mal ganz, ganz pfiffig zu sagen, hey, wie wäre es, wenn es mal einen Master of Business Reformation gäbe? Also da in die Richtung zu denken, finde ich dann ganz, ganz pfiffig.
Ja, wobei das ja, wenn es den Master gibt, wird das ja auch institutionalisiert. Und glaube, in dem BWL-Teil fehlt einfach der regenerative Aspekt. Ja, auch in den Matheaufgaben, die er zitiert. Anna Kauf hat 3 € und kauft drei oder schafft in 3 Stunden so und so viel herzustellen. Dann lass sie doch 9 Stunden arbeiten, dann schafft sie dreimal so viel. Das funktioniert ja gerade nicht, weil wie sagt man im Sport so schön, in der Pause wächst der Muskel und ich brauche immer Belastung und Entlastung. Und in der Landwirtschaft weiß man das in Teilen, dass man Felder alle paar Jahre mal regenerieren lassen muss. In Unternehmen mit den Menschen hetzen wir heute von Projekt zu Projekt. Skippen die Pause, wenn wir was erreicht haben, weil wir gleich selbstoptimiert das nächste machen wollen, um schnell wieder mehr Freizeit zu haben oder was auch immer. Also wir hetzen von privat ins berufliche, ins wo auch immer. Wir sind die ganze Zeit gehetzt. Bei dem Organisationsverständnis da geht's ja auch, da gibt's die Parallelität auch zu B Corp, worüber wir ja am Anfang gesprochen haben. Eben Unternehmer als Zukunftsgestalter und wie kann ich, was muss geändert werden, damit sich umweltschädliche Praktiken ändern oder sozial schädliche Praktiken ändern? Ja, auch zu den ganzen Herausforderungen, die wir gerade haben, an vielen Stellen führen. Was muss geändert werden, damit sich das ändert und nicht nur zu sagen, oh, das ist blöd, mach's weg.
Das hinterfrage ich jetzt ganz kurz. Das heißt, bei B Corp stellt ihr euch solche Fragen ganz konkret und beantwortet sie auf eurer Unternehmensebene.
Ja, also am Ende ist das B Corp ein Management-Tool, in dem ich systematisch die unterschiedlichen Bereiche, in denen ich als Unternehmen wirksam werde, messe mit Fragen. Das heißt, es gibt ganz viele Fragen zu Lieferanten, zu Mitarbeitenden, zur Umwelt etc. Und daran erkenne ich dann, wie gut ich bin oder was man noch machen könnte. Und dafür gibt es Punkte. Und Punkte sind dann immer beliebig, aber es macht das Ganze messbar, an welcher Stelle wirklich wie. Und das wird ja auch rezertifiziert nach 3 Jahren. Das heißt, ich werde in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess meines Wirkens gezwungen, weil ich soll nach 3 Jahren in der Rezertifizierung mehr Punkte haben. Und das hilft mir als Unternehmer, wenn ich nachhaltig oder regenerativ fair mit meinem Umfeld umgehen will, das messbar zu machen und mir einen Halt oder eine Leitlinie zu geben, an der ich mich ein bisschen orientieren kann. Weil ich vergesse die Hälfte von den guten Sachen, die ich mache und ich sehe ganz viele nicht, die ganz leicht sind, die man machen kann, die wir dann auch im Rahmen des Prozesses einfach eingeführt haben bei uns, weil wir gesagt haben, oh, haben wir nicht, ist aber eine gute Idee, wollen wir eigentlich.
Also bei euch finde ich das so spannend, weil es geht ja auch immer um Wirksamkeit. Wenn ihr als Kanzlei eben zeigt, ihr seid B Corp zertifiziert, hat es natürlich Auswirkungen auch auf Mitarbeiter. Aber ich persönlich jetzt finde an der Stelle den spannenden Aspekt tatsächlich, dass ihr ja auch euren Mandanten, und es sind ja Unternehmer, die jetzt ja auch auf diese Themen angesprochen werden können, dass ihr damit zeigt, hey, so als Vorbildfunktion, man kann, es ist solch ein Wirtschaften ist möglich und sinnvoll. Also ich finde das eigentlich diese Vorbildfunktion, die ihr da übernehmt, großartig.
Ja, das geht ja auch übers Zeigen hinaus, in der Frage, für welche Mandanten will ich eigentlich tätig werden. Und da haben wir uns schon von einigen Gelegenheiten getrennt. Und das ist nicht immer ein einfacher Prozess, wenn ich eine Gelegenheit habe mit einem großen Umsatzpotenzial und auch Gewinnpotenzial und dann feststelle, das, was das Unternehmen tut, ist aber und hindert mich am Wirksamwerden, dann haben wir die abgelehnt. Und das führte dann bei dem, der den Kontakt hatte und ganz stolz war, dass er akquiriert hat, auch zu ein paar Herausforderungen. Aber bisher haben wir es immer hingekriegt und wir haben uns auch verpflichtet, keine steuererodierenden Beratungen zu machen, was ja auch ganz viel nachgefragt wird und wo es auch ein schmaler Grat ist, wo ziehe ich die Grenze zwischen dem wirklich steuererodierenden, missbräuchlichen und einem steueroptimierenden Gestalten meines Handelns.
Ja, das finde ich super. Spricht mir aus dem Herzen, danke. Ich sag mal danke an der Stelle, dass es solche Kanzleien gibt.
Ja, und das ist ganz schwer. Und das ist ganz schwer.
Ja, das glaube ich. Und in dem Sinn ist es jetzt ein guter Übergang, nämlich zur dritten Dimension, da ich danke gesagt habe, Anerkennung, dass wir eben auch hingucken im Sinne von, und das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, also für mich persönlich so nach dem Motto ertappt. Ja, wir reden jetzt ja immer, wir sind quasi in das Industriezeitalter ist vorbei, Wissensarbeit ist das große Ding und alle Wissensarbeiter sind die Stars der Ökonomie und so weiter. Ich bin ja auch Wissensarbeiterin und dann fühlt man sich auch immer auf die Schulter geklopft, aber implizit, und das bringt da schon noch mal sehr gut zum Ausdruck, heißt das halt auch eine gewisse Arroganz. Wir sind besser als die da und unten, sage ich jetzt mal, obwohl ich jetzt nie so denke oder mich so darstellen würde. Aber trotzdem hat es ja immer so, auch wenn du dir anguckst, jeder sagt immer, du musst studieren, Gymnasium, alles muss immer auf Wissen, mehr Wissen basieren und gleichzeitig, er bringt auch wieder das Beispiel Care-Arbeit und Co. Menschen, die genau, also alle liefern einen gleichwertigen Teil, damit es ein funktionierendes Ökosystem gibt, eine funktionierende Wirtschaft. Und dann kann man halt nicht sagen, naja, wir die Wissensarbeiter und da die Handarbeiter. Und das finde ich nochmal sehr schön als Gedanken rübergebracht. Wo stehen wir da? Wie sehen wir uns? Welche Rolle nimmt jeder Einzelne ein? Und wie sehen wir dann auch unser Umfeld und die anderen? Also das fand ich nochmal gut, über die Arbeitsgesellschaft nachzudenken.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn wir uns so überhöhen, das ist ja einfach. Also wenn wir als privilegierte Menschen gute Bildung genossen haben, dann ist es ja einfach, auf andere herabzusehen, bewusst oder unbewusst. Und ich bin bei dir, ich mache das auch nicht bewusst, aber unbewusst kann ich mich nicht komplett frei von sprechen, dass ich sage, ja, weil ich Kopfarbeit mache, habe ich ein viel höheres Gehalt verdient als einer, der keine Ahnung, das Büro sauber macht oder irgendwas Beliebiges mit den Händen, was natürlich Blödsinn ist in gewisser Weise. Ich kann ohne den meinen Job nicht machen und dass bei uns im Team alle wichtig sind, versuchen wir schon lange zu artikulieren und zu leben. Aber trotzdem gibt es sehr viel Trennung in diesem Bereich, was Bezahlung angeht, was Wertschätzung angeht und wenn ich dran denke, wer eigentlich mich pflegen soll, unter den Bedingungen, die es jetzt gibt und bei der Bevölkerungsentwicklung, dann bin ich vielleicht noch halbwegs beruhigt, weil es mir überdurchschnittlich gut geht und ich es mir vielleicht noch leisten kann. Aber das ist ja ein gnadenloser Verdrängungskampf. Und Ich habe gerade irgendwas gesehen über die Anzahl der Milliardäre in den letzten 15, 20 Jahren. Ich weiß die Zahlen nicht mehr so genau. Das war irgendwas, da sind aus 80 800 geworden oder aus 150 300, 3500. Also das war ein Riesensprung in den letzten 10 oder 20 Jahren mit der weltweiten Anzahl von Milliardären. Und da ist die Frage, wenn es so vielen Menschen so schlecht bezahlte Job haben, ist das richtig? Ja. Ja, und auch wenn es da viel Charity gibt in dem Umfeld bei einigen, ist trotzdem die Frage, ist das richtig gesteuert von der Gesellschaft, dass die auch so bewundert werden, egal ob, mir fällt jetzt gerade Elon Musk ein, den ich nicht als gutes Beispiel sehe, aber trotzdem wird er viel mehr bewundert als einer, der eine neue Therapie für psychische Erkrankungen entwickelt oder der einfach dafür sorgt, dass Dinge funktionieren, indem er sich kümmert oder sie sich kümmert und mit Zeit nimmt. Ja. Das war ja auch ein Thema bei dem BWL-Studium, wo Manager ganz viele Skills lernen und ganz viel von Management-Meeting zu Management-Meeting oder Aufsichtsrats-Meeting zu Aufsichtsrats-Meeting springen und gar keine Zeit haben, die Menschen, die für sie arbeiten, wachsen zu lassen und zu fördern, weil viel zu wenig Zeit dafür ist.
Und weil du die Elon Musk erwähnst, und das kommt in einer anderen Dimension bei Sinn der Arbeit auch vor, und das finde ich auch nochmal gut, sich selber zu hinterfragen, welchen Kulten laufen wir eigentlich hinterher? Und es gibt ja diese, so bei Sinn der Arbeit fand ich sehr spannend, also sind ja drei Kults, die wir irgendwo verinnerlicht haben, bewusst oder nicht bewusst. Einer davon ist eben dieser Geniekult, dass wir diese Menschen überhöhen, die es aus unserer Sicht zu was ganz Gewaltigem gebracht haben, sind immer in der Regel Soziopathen, das ignorieren wir dann an der Stelle, ne? Und bewundern nur den großartigen Erfolg, beziehungsweise sagen sogar, ja, der muss ja so verrückt sein, damit er das erreichen kann. Also was denkt man eigentlich über die Welt, wenn man solche Leute überhöht, muss man sich dann auch mal fragen. Der zweite Kult ist die protestantische Arbeitsethik, eben dieses, oder religiöse Arbeitsethik, dieses, ich muss schwitzen, um Fleiß und damit ich in den Himmel komme, so ungefähr. Also die pure Arbeit ist gefragt. Und das dritte, das fand ich eigentlich das Goldige an der Stelle, war mir noch nicht so bewusst, ist der Hippie-Kult im Sinne von, wir sind ständig auf der Suche nach dem Sinn und der Selbstverwirklichung. Und da musste wieder so lachen, ne? Weil da schreibt er auch, Arbeit ist nicht mehr das Gleiche, seit wir Gott getötet haben. Und wir ackern uns auf ein Paradies hin, an das wir nicht glauben. Und dann, ich wette, dass es mehr Selbstverwirklichungspodcasts gibt als Menschen, die ihr selbst verwirklicht haben. Denn Letzteres ist noch mehr heiße Luft als Ersteres. Also die bisschen die Abrechnung mit diesem ganzen Selbstverwirklichungskult, die fand ich erstens amüsant und zweitens teile ich da auch sehr viel davon, weil irgendwann ist auch mal wieder gut mit. Und vor allem schreibt er dann, Selbstverwirklichung heißt ja, dann bist du ja wieder bei der Ich-Bezogenheit und nicht beim Wir. Und da wieder hinzugucken, was macht es eigentlich mit dem Wir, wenn wir immer nur nach dem eigenen Sinn des Lebens uns mühsam abstrampeln.
Ja, man sieht es ja auch im Sport, da geht ja die Selbstverwirklichung nur, wenn man eine Mannschaft hat, die das deckt. Also nicht selbstoptimierend arbeitet und die Selbstverwirklichung der Individuen ausgleicht. Und wenn sich zu viele selbst verwirklichen und keiner mehr sich um den anderen kümmert, dann geht's halt nicht gut. Und dass das, was die ja im Fußball halbwegs geschafft haben in diesem Jahr, die Selbstverwirklichung und Optimierung in Grenzen zu halten und das Gebilde als Mannschaft funktionsfähig zu machen. In der, wo du mit angefangen hast, mit dem Hippie-Kult, mit dem, er sagt, mit der Illusion, dass wir jetzt nur noch das machen sollen, was wir lieben, sagt er, was für eine arrogante Einstellung, weil auch die Selbsterfüllung, also auch harte Arbeit kann selbsterfüllend sein oder wenn ich was Gutes tue für andere, weil es gibt einfach Sachen, die sind schwer zu lieben. Die müssen aber gemacht werden. Und wenn ich mit der schweren, harten Arbeit oder dem was Gutes tue, bin ich manchmal genauso erfüllt oder erfüllter, als wenn ich nur das tue, was ich liebe. Weil Liebe als einzige Dimension in der Arbeit führt ja komplett in die Irre, weil die so flüchtig ist. Das sehen wir ja alle im Leben. Die ist nicht zuverlässig. Und wenn wir dem hinterherrennen, werden wir nur noch depressiver und gestresster, weil es halt nicht einfach immer Liebe ist zu dem, was wir tun.
Ja, da kommen ja noch viele Gedanken. Ich finde das auch unglaublich wichtig, aber vor allem, also nicht aber, sondern vor allem diesen Gedanken. Ich sag mal, wir haben den Luxus, dass wir das machen können, was uns Spaß macht, was wir gern machen. Diesen Luxus hat nur ein ganz geringer Teil der Welt, und den dann so abzustempeln nach dem Motto, ja, dann such dir halt was anderes, bin ich manchmal auch so ein bisschen geneigt dazu, so zu reagieren, ist dann, wie du sagst, schon wieder eine gewisse Arroganz und Überhöhung von einem selber den anderen gegenüber, und einfach auch anzuerkennen, dass ja, mei, und wenn da eben die Putzkolonne durchs Büro läuft, die werden nicht großartig den Sinn erkennen und sagen, ich liebe meine Arbeit, sie machen sie halt. Und sie machen sie gut, und sie machen sie ordentlich, und das gehört auch gewertschätzt. Und das finde ich nochmal wichtig, dass wir diese Haltung irgendwo verinnerlichen, dass das zusammengehört, dass es eben nicht ein, ja, dann mach halt was anderes Reaktion ja, kommt.
Ich finde, es ist ein Privileg, das zu machen zu können, was man liebt. Und dafür kann man dankbar sein. Und es gibt auch gute andere Gründe zu arbeiten, weil ich mich ernähren will, weil ich Geld verdienen will, weil ich irgendwas anderes mich um jemanden kümmern muss und den mittragen muss. Oder weil ich was Gutes tun will. Und die sind eigentlich genauso wertig wie das zu tun, nur was ich liebe. Das ist fast ein bisschen egoistisch und wieder selbstoptimierend.
Ja, genau. So, wir haben jetzt einen Punkt quasi übersprungen. Wir sind schon bei Sinn der Arbeit, aber ich möchte unbedingt noch einmal auf die vierte Dimension eingehen, nämlich Intelligenzen. Er spricht ja von KI, MI und ÖI. Erklär mal gleich, was es ist. Kleiner Gag am Rande, lieber Hans, als ich das Inhaltsverzeichnis gelesen habe, also ich meine jetzt Hans, den Autor, habe ich gedacht, also KI und MI, künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz, verstehe ich, was macht Öl jetzt in dem Kapitel? Weil ÖI sieht einfach wie Öl aus. Und ich war so, okay, fossile Brennstoffe, Klimakrise hat bestimmt irgendwas damit zu tun, bis ich geschnallt habe, als es ausgeschrieben gelesen habe. Da geht es um ökologische Intelligenz, und das I schaut aus wie ein L. Also danke für diesen netten Stolperer, den ich an der Stelle erlebt habe.
Ja, das Kapitel hat mich auch fasziniert, vor allem vorher bei der, wo wir über die Überhöhung der Wissensarbeit gesprochen haben. Ist ja jetzt KI genau das, was uns da bedroht, weil ein Großteil der Wissensarbeit ja Excel-Sheets ausfüllen, PowerPoint-Präsentationen vorbereiten und ähnliche Dinge sind, die gar nicht so viel mit Wissen zu tun haben, sondern sehr, sehr durch künstliche Intelligenzen gut ersetzt werden können. Was aber viele von den Menschen, die wie uns bedroht. Und plötzlich sind diejenigen, die glaubten, sie können alles bestimmen, und sind die Zukunft diejenigen, die bedroht sind, weil jetzt kommt es auf andere Sachen an, nämlich die menschliche Intelligenz oder die ökologische Intelligenz, wo wir uns mehr drauf richten können.
Ja, und, was ich gut, genau, Entschuldige.
Nee, mach du.
Nee, was ich gut fand nochmal in dem Kapitel, ist, sich klar zu machen, dass Intelligenz eben nicht, weil wir immer vom IQ sprechen, und wenn du über, ich weiß nicht, wie viel es ist, dann kommst du in diesen Mensa-Club, 120 oder 140 Punkte, aber mal das nochmal klar zu machen, Intelligenz ist kein Zahlenwert, sondern ist eine Form, und die ändert sich auch. Also früher hat man, vor 100 Jahren hat man bestimmt eine andere Form von Intelligenz gebraucht als heute, und in 100 Jahren wird man wieder eine andere Form von Intelligenz benötigen. Und da sich klar zu machen, was für Arten von, sagt ja noch, Intelligenzen gibt es und braucht es heute und in Zukunft, und wie bereiten wir uns da drauf vor? Das fand ich so einen richtig guten, spannenden Grundgedanken, den für sich klar zu machen.
Ja, und wenn man dann parallel sieht, wie doll wir uns hier gerade in Deutschland gegen die künstliche Intelligenz wehren und die ignorieren oder das verweigern, anstatt drüber nachzudenken, wie wollen wir die eigentlich für uns nutzen, damit wir ein besseres Leben haben? Das ist ja ganz gefährlich, weil wenn wir das nicht machen, dann machen das andere und das sind momentan eher die selbstoptimierenden Menschen oder die Technikfreaks und da fehlt eine ganze Menge Perspektive dann. Also das ist ja nicht schlecht, was die sich überlegen, aber das ist nicht divers genug und nicht diverse Systeme sind immer immer sehr, sehr gefährlich. Und er sagt, wenn wir dass die menschliche Intelligenz, die ja gestalten und Ziele diskutieren und definieren kann, wenn wir die nicht fördern, sondern uns alleine auf die künstliche verlassen, ja, die nur unsere Ziele denn erreichen kann oder die Tätigkeiten dafür ersetzen kann, dann ist die Gefahr der Verlust der menschlichen Intelligenz, weil wir dann wirklich abstumpfen und nur noch da liegen und ChatGPT alles machen lassen. Und wenn wir uns darauf mehr konzentrieren, auf das, was wir wie wir miteinander umgehen wollen, was wir gestalten wollen und wo wir eigentlich hinwollen, dann können wir auch die künstliche Intelligenz als tolles Hilfsmittel nutzen für uns. Und dann kommen wir zur ökologischen Intelligenz, wo ich auch am Anfang Schwierigkeiten hatte.
Ja, genau. Also erstmal, also als ich angefangen habe mit dem Kapitel, dachte ich mir, worauf läuft das hinaus? Ich habe es eigentlich noch nicht so wirklich kapiert. Und dann kommt er mit dieser Geschichte in der Basketballhalle und da habe ich echt gedacht, wow, muss ich auch gestehen, so habe ich noch nicht über die Welt nachgedacht, weil er schreibt einfach, hey, stell dir mal vor, in einer Basketballhalle steht ein Elefant und eine Fledermaus und eine Maus und eine Schlange und also verschiedenste Tiere. Und wenn du dich jetzt als Mensch in die Basketballhalle reinstellst, was hörst du, was siehst du, was nimmst du wahr? Und dann beschreibt er, was diese Tiere wahrnehmen in einem Spektrum, das wir einfach nicht, also die einen, das wissen wir, die Fledermäuse haben irgendwie so Hochfrequenz, Wale haben Tieffrequenz, das hören wir alles gar nicht, aber wir als die Krone der Schöpfung behaupten, unsere Intelligenz ist die einzig wahre und alles Bestimmende. Und dazu, und das für den Gedanken, also da habe ich Gänsehaut, wenn ich da weiter drüber nachdenke, darüber nachzudenken, was wäre, wenn wir diese Sinneswahrnehmung, die Tiere haben und diese Intelligenz, die Tiere haben, auch spüren und fühlen könnten. Werden wir nie. Aber wenn wir der künstlichen Intelligenz mal diese Sinneswahrnehmungen beibringen, in Anführungszeichen, in welcher anderen Art von Ganzheit könnten wir die Welt betrachten? Und also im Guten. Also das finde ich so, wow. Also ein Gedanke, der mich jetzt echt auch nachhaltig beschäftigen wird, weil ich den super wertvoll und wichtig, hilfreich finde.
Ja, auch ein sehr spannendes, sprachlos machendes, simples Beispiel, was er da sagt, weil die Tiere fliehen vor der Tsunami oder dem Erdbeben. Wir Menschen merken das gar nicht, sondern wir gehen noch irgendwo hin, wo es gefährlich ist, weil wir eben diese Sinne nicht haben und die Intelligenz und da auch ganz viel Haftung und Verständnis für die Natur verloren haben. Wir kennen immer weniger Pflanzen und Tiere und bewegen uns immer weniger und überleben in der Wildnis. Gut, brauchen wir nicht so oft, aber ist auch nicht mehr, sind wir nicht in der Lage. Das heißt, wir entfremden uns oder haben uns entfremdet von der Welt, auf der wir leben und mit der wir zusammen existieren müssen.
Da gibt einen schönen Tipp, ich habe sie mir schon runtergeladen, aber ich werde genutzt habe ich sie noch nicht. Es gibt eine App, die heißt AI Naturalist. Und da kann man sich irgendwie Tiere und Bäume und also alles, was in der Umgebung ist, erklären lassen. Wie wenn man mit dem Opa spazieren geht und der zeigt einem, da schau mal dieses Blümchen, das ist das und das. Finde ich super schön. Also da kann man dann natürlich wieder diese Intelligenzen miteinander verbinden, um einfach was zu lernen in dem Zusammenhang. Finde ich super.
Habe ich mir auch schon runtergeladen und direkt schon zweimal getestet.
Was ich da aber nochmal sehr schön finde, weil auch er ist jetzt kein Panikmacher in Sachen, oh Gott, die böse KI, im Gegenteil, machen wir sie uns doch zu nutzbar in diesem Dreiklang der Intelligenzen. Und er bringt da als Beispiel nochmal diesen Daguerreschen Moment, fand ich auch einen schönen Gedanken, wo im 19. Jahrhundert der Daguerre, ich weiß gar nicht, wie der Vorname ist, eben die erste Fotografie gemacht hat, erfunden hat. Und war ja auch damals, oh mein Gott, das macht jetzt die Maler überflüssig, also die Künstler. Und Das Gegenteil war der Fall. Es hat sich einfach eine neue Form der Kunst herausgebildet. Alles so Surrealismus, Expressionismus und gab es erst danach. Und das finde ich auch nochmal einen guten Gedanken. Wie werden sich solche Techniken, Technologien, die toll sind, die uns helfen, die uns an einer Stelle befreien, dazu bringen, eben neue kreative Ausdrucksformen zu finden? Und das finde ich ein gutes Beispiel dann nochmal. Das ist einem so ein. Da lächelt man dabei, wenn man das liest und denkt, ja, stimmt. Also, dann bin ich gespannt, was uns die Welt der KI noch an schöpferischem menschlicher Intelligenz bringen wird.
Ja, das Beispiel fand ich auch sehr schön, wo sich die realistischen Maler, die alles versucht haben, wie im Foto abzumalen, die hätten sich ja auch dagegen wehren können und die Fotografie verteufeln können, aber aufhalten können sie sie nicht. Und wenn sie sagen, okay, endlich kann ich mal was machen, was nicht realistisch ist, sondern, oder was man nicht sieht, sondern fühlt, in das Bild mit einarbeiten, das ist ja genau die Befreiung und die, können wir, wenn wir die KI richtig nutzen, vielleicht auch erleben. Deswegen macht es Sinn, mitzugestalten und mitzureden und mitzuüberlegen. Diese Fragen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn, ist ja auch eine Frage, die, wie ähnlich, was ist Intelligenz und was nicht, die hört nie auf, diskutiert zu werden, weil sich das ja auch immer verändert und die nie endgültig beantwortet werden können, sondern immer nur, wenn wir das hinterfragen, ob das Sinn macht, nur ein Ausgangspunkt für Innovation und Veränderung und Verbesserung, sein kann.
Ja, Intelligenz, super spannend, wie er diese drei Dimensionen da reinbringt. Die nächste Dimension, da sind wir jetzt bei Dimension 6, wenn ich richtig mitzähle, ist ja Zusammenhalt. Da habe ich mich erstens köstlich amüsiert, weil er haut ja auf diese Generation XYZ Forscher und Propagandisten so hin nach dem Motto. Ja, diese Sprüche kenne ich auch schon. Sokrates hat gesagt, die Jugend ist verlottert und das hat alles keinen Wert. So wird die Welt untergehen. Es gibt sie immer noch. Und ich fand es aber nochmal schön, weil das ist wiederum, was wir am Anfang in einer der anderen Dimensionen schon gesagt haben, dieses eben Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit. Und wenn wir eben von diesen verschiedenen Generationen dauernd sprechen und den Unterschieden, dann ignorieren wir das Gemeinsame und auf das Gemeinsame kommt es an. Und das finde ich in dem Kapitel nochmal so richtig gut auf den Punkt gebracht.
Ja, das war ein spannender Teil, weil das uns ja in der aktuellen Zeit ganz viel beschäftigt, auch wieder eher spaltend als interaktiv, sowohl beim Generationskonflikt in der Arbeitswelt als auch in der Klimakrise. Das Beispiel hatte er ja auch. Und dieses Sokrates-Beispiel, wo er sagte, die Jugend ist verlottert und wenn die die Zukunft sein soll, dann habe ich echt Angst und kann mir das nicht vorstellen. Das fand ich schon, weil es auch da wieder um ein Vorwerfen ohne Austausch ganz viel davon treibt, ja. Weil wenn ich darauf warte, bis ich jemanden finde, der was kann, was in der Zukunft notwendig ist und den dann einstelle, ich brauche ja alle dafür. Ich muss mich als Organisation weiterentwickeln und muss ein Umfeld schaffen, wo sich alle Menschen, die da sind, weiterentwickeln können, damit wir zukunftsfähig. Dafür brauche ich die Skills von den jungen, innovativen, abenteuerlustigen, nicht nachdenkenden, naiven Menschen, die gerne experimentieren und sagen, permanent Ideen haben. Und dann brauche ich aber auch einen erfahreneren Menschen, der das wertschätzt, dass diese ganzen Anregungen kommen und hilft, das zu erkennen, was wirklich nutzstiftend ist und was umsetzbar ist, weil ganz viele Ideen, es geht mir ja auch so, ganz viele Ideen, die man hat, sind ja gar nicht umsetzbar. Das sind schöne Ideen und naive Ideen und manchmal auch kann man die auch umsetzen, die bringen aber gar keinen Mehrwert. Und deswegen der Zusammenhalt zwischen den Generationen und das Austauschen und miteinander sprechen, um die Probleme anzugehen, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und es wird ja dann immer vorgeworfen, oft, dass junge Menschen erst das eine sagen und ein paar Jahre später was anderes machen, was er falschen Generationenkonflikt nennt, sondern eher die intergenerative Zusammenarbeit fördern will. Natürlich ändern sich meine Ansprüche. Ja, wenn ich sehe, wie meine Kinder verreisen, in Teilen, denke ich, boah, ey, auf die 20-Stunden-Bahnfahrt, Oh, hätte ich ja gar keine Lust, auch wenn ich nicht mehr fliegen will und innerdeutsch nicht mehr fliege. Trotzdem, oh, Hostel jetzt 4 Wochen, oh nee, denn doch mal lieber ein Hotel. Also da gibt es ganz viele Sachen, die ich da nicht mehr machen will, aber trotzdem brauche ich deren Enthusiasmus, die neuen Erfahrungen. Und wenn die denn 10 Jahre älter sind und eine Familie gründen, dann ist plötzlich finanzielle Sicherheit viel wichtiger. Und wenn sie sich dann nur ein Haus oder eine Wohnung leisten können, die weiter draußen ist oder man auf dem Land lebt, ja, da ist ja auch die Energiewende und die Kfz-Wende noch nicht so weit. Als Städter kann ich sagen, ich brauche keine Autos in der Stadt und fahre auf dem Land ist es deutlich schwieriger, sich mit E-Mobilität voranzubewegen oder aufs Auto verzichten. Und genauso ist es bei den Generationen. Ich verändere meine Ansprüche. Ich würde jetzt gerne weniger arbeiten und mehr wirken. Das ist mir in anderen Phasen meines Lebens relativ egal gewesen, weil ich mehr für mich schaffen wollte. Und die Kunst, Raum für die unterschiedlichen Bedürfnisse zu schaffen, ist die wahre Kunst einer erfolgreichen Gesellschaft, eines erfolgreichen Unternehmens, so dass sich alle zu Hause fühlen können.
Ja, und das bringt da auch nochmal sehr schön mit mit diesem Dreieck. Du hast jetzt die Begriffe auch schon mit erwähnt. Je nach Lebensphase, er sagt, es gibt eben keinen Generationeneffekt, sondern wenn überhaupt einen Alterseffekt, obwohl ich das auch gar nicht vom Alter abhängig machen würde, sondern tatsächlich, in welcher Bedürfnislage bist du gerade oder in welcher Motivationslage? Und da bringt er ja dieses, also es gibt Menschen, die haben in ihrer Phase, für die ist Autonomie wichtig. Da bin ich zum Beispiel jemand, ne? Oder so typische, wir sind halt unsere eigenen Chefs oder wir haben Firmen. Für uns ist die Freiheit, die Selbstbestimmtheit entscheidend. Für andere ist Zugehörigkeit wichtig, oder Wirksamkeit. Und du befindest dich immer in einer dieser Ecken und du wechselst auch immer zwischen diesen Ecken. Also es ist eben nicht, du bist autonom und dann wirst du immer autonom sein, sondern je nach Lebensphase verändert es sich. Und ein guter Chef, eine gute Chefin guckt halt hin, was braucht der Einzelne. Und da finde ich das auch nochmal schön, mit Cordula diskutiere ich das auch immer wieder. Gute Arbeit ist ein Prozess und nicht ein, wir haben jetzt ja ein System was Bonuspunkten und Benefits, und du hast 3 Monitore und damit hast du einen guten Arbeitsplatz. Das musst du dir immer wirklich, jeder Mensch braucht in dem Moment was anderes. Und die Kunst und Herausforderung für Unternehmer ist natürlich, oder für euch, die Bedürfnisse entweder so unter einen Hut zu bringen, dass jeder individuell gut bedient ist oder sich gut bedient fühlt und trotzdem ja noch irgendwie ein wirtschaftliches Unternehmen zu führen, wo der Einzelne sich wiederfindet, aber die Gemeinschaft auch was davon hat. Das ist ja wirklich die Kunst an der Stelle.
Ja, und das ist, also wir beschäftigen uns da sehr viel mit, wie wir das hinkriegen können, besseres Arbeitsumfeld zu bewirken. Und ich glaube, die größten Hindernisse dazwischen sind Neid, also Selbstoptimierungsneid oder Eifersucht, weil irgendjemand kriegt etwas, was ich nicht habe, egal aus welchem Grund, weil er gerade Bedürfnisse hat oder in einer Krise ist oder einfach mal ein bisschen weniger leistungsfähig für einen Zeitraum X. Da gibt es immer eine Neiddebatte. Dann die Zeit, die das braucht, so individuell auf die Menschen, die in einem Team arbeiten, einzugehen. Das hatten wir vorhin ja schon mal, wo die Manager permanent in Meetings sind, PowerPoint-Präsentationen halten oder Mandantenanfragen bei uns in der Branche beraten und gar keine Zeit haben, sich um die Funktionalität des Teams zu kümmern, sondern sagen, hier Aufgabe, mach. Und das auch bei uns noch so, egal, wir haben monatliche Meetings mit den Mitarbeitenden, wo wir auch uns ums, wie geht's euch eigentlich, also sowohl sozial als auch arbeitstechnisch austauschen und trotzdem bleibt dann noch ganz viel auf der Strecke, weil auch das gehetzt ist.
Und ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe an der Stelle, wir haben mal beim Delfinet, hatten wir mal 1,5 Stunden, der Thomas Heidenreich von Sanosens, so heißt die Firma, der hat mal genau dieses Thema für uns aufbereitet, also das macht er auch im beruflichen Umfeld. Da gibt's, das haben die selber entwickelt, ich glaube, 12 Bedürfnisse gibt es im beruflichen Umfeld, also 12 Hauptbedürfnisse. Und jeder Mensch hat 3 bis 5, die für ihn am wichtigsten sind, dass die erfüllt sind, damit er sich gut am Arbeitsplatz fühlt. Da kann man das mit den Mitarbeitern über so Befragungen und so weiter, kann man das mal herausfiltern. Aber den entscheidenden Gedanken von dem Thomas fand ich eigentlich an der Stelle, dass er gesagt hat, und du wirst nie als Unternehmen alle 12 Bedürfnisse oder alle Bedürfniskonstellationen deiner Mitarbeiter erfüllen können. Da wirst du ja wahnsinnig. Sondern du musst dir als Unternehmen überlegen, für welche 3 bis 5 Hauptbedürfnisse stehe ich. Also bin ich jetzt zum Beispiel BA Group steht für Autonomie und Wirksamkeit. Und einer, der jetzt, ich sag mal, zusammen sei, Zugehörigkeit sucht und das als Hauptbedürfnis hat, der wird bei euch nie glücklich werden. Ihr habt ja auch mal diesen Kulturmatcher gehabt. Das ist ein bisschen so dieser Gedanke, ne? Und das finde ich auch nochmal gut, sowas bei sich zu hinterfragen. Also nicht, natürlich, welche Mitarbeiter passen zu uns vom Fachlichen her, sondern für welche Mitarbeitenden haben wir die richtige Heimat? Also in diesem Sinne, also für wen können wir das überhaupt bieten, was sich der wünscht? Oder wenn man eben sagt, wir sind halt eine Kanzlei oder ein Unternehmen, bei uns ist Zusammengehörigkeit ganz, ganz, ganz wichtig und jeder ist im Büro und dann passt es halt nicht, dass wir jetzt noch einen Homeoffice-Arbeiter reinnehmen. Da werden beide Seiten nicht glücklich. Also sich das auch klar zu machen, das ist mir bei dem Kapitel auch nochmal so wieder in Erinnerung gekommen, dass es auch um solche Themen geht, wenn wir wirksam arbeiten wollen.
Ja, das ist, also wir sind ja in komplexen Gebilden und nicht in komplizierten Gebilden, wo wir auch immer wieder feststellen, dass gut gemeinte Dinge an einer anderen Stelle Konsequenzen haben, an die gar keiner gedacht hat. Ja, zu wenig kommuniziert, zu viel kommuniziert, das Falsche gemacht. Und das ist ja in der Umwelt, in der Natur noch viel, viel komplexer, weil viel mehr Einflüsse da sind. Dagegen ist ja so ein Unternehmen mit, ich weiß nicht, 60, 70 Menschen noch eine sehr überschaubarer Ferrari beinahe, wobei auch da die externen Einflüsse immens sind. Ja, die Menschen verändern sich, haben andere Bedürfnisse. Manche wollen lieber getaktet sein, andere wollen wirksam sein, die nächsten wollen selbstbestimmt sein. Und wie schaffe ich ein Umfeld, in dem sich möglichst viele davon orientieren können und sich gegenseitig akzeptieren, weil die Diversität ja ganz wichtig für die Resilienz eines Unternehmens sind. Jetzt habe ich schon zwei Buzzwörter reingeworfen in einen Satz. Und ich genau das brauche, um in Krisen, wenn eine Fähigkeit getroffen wird und eine andere mehr gebraucht wird, mich als Team ausgleichen zu können.
Ja, sehr gut. Also wirklich ein unglaublich erhellendes, erkenntnisreiches Kapitel. Und auch wenn wir uns jetzt mehr Zeit genommen haben, lass uns nochmal zur nächsten Dimension gehen. Die Zeit, und die finde ich auch nochmal also sehr, sehr besprechenswert mit dir. Da habe ich auch nochmal ein paar Aha-Momente gehabt.
Ja, das geht mir genauso. Ich bin bei Pause machen hängen geblieben. Ich habe ja letzte Woche war Mitte August, 3 Tage mir Auszeit genommen, um mit mir selber ein Strategie-Meeting zu machen. Habe mir ein Hausboot gemietet und auf die Spree geguckt und einfach die Gedanken kommen lassen. Ich hatte vorher ein paar Themen, habe natürlich auch nur die Hälfte geschafft, war aber trotzdem ganz konstruktiv, weil ich Pause gemacht habe, eine Abwechslung geschaffen habe, zwar gearbeitet habe, aber viel Raum für Nachdenken gelassen habe und mich auch von E-Mails und Anrufen immer mal blockweise entkoppelt habe an der Stelle. Und das tut doch sehr, sehr gut. Und das frage ich mich auch bei den ganzen Automatisierungsthemen, die wir in der Kanzlei haben. Müsste ich die nicht auch nutzen, um andere Aufgaben dann reinzukriegen? Ich brauche für die Buchhaltung nur noch halb so lang, also kannst du 2 machen. Ja, vielleicht anderthalb. Aber wenn ich eine halbe Stunde spare, kann ich auch 10 Minuten aktive, nenne ich es mal, Pause machen. Und die aktive Pause machen kann der Spaziergang sein, das aktive Gespräch, die Kaffeepause, einfach nur aus dem Fenster gucken und die Gedanken schweifen lassen. Oder auch, wenn ich das einen ganzen Tag mache und 1, 2, 3 Stunden gespart habe, am Ende der Woche mal abgeschottet über ein Problem nachdenken, vielleicht sogar ohne Lösung, aber mich damit beschäftigen und es besser verstehen.
Ja, das finde ich auch nochmal so wichtig bei diesem bei dieser Zeitdimension. Dieses, ja, also das ist ja schon die letzten Jahrzehnte, immer mehr Effizienz. Eigentlich geht alles immer schneller, produktiver. Und was machen wir dann mit der gewonnenen Zeit? Wir füllen sie wieder auf mit weiteren Tätigkeiten, unsinnig oder nicht, mal dahingestellt. Aber wir verschärfen ja nur diesen Hamsterrad-Kreislauf, anstatt ihn mal zu entschleunigen. Und das, denke ich, ist da dieser Gedanke, einfach mal zu sagen, ja, was machen wir denn mit der gewonnenen Zeit? Und muss es jetzt die 25. Buchhaltung sein, die wir uns oben drauf packen? Oder haben wir einfach mal und auch einfach mal nichts tun? Das ist in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen. Da wirst du schief angeguckt. Und das finde ich nochmal echt wichtig. Also ich kann gut nichts tun und aus dem Fenster gucken und außerdem habe ich Hunde, die mich immer jeden Tag zum Spazierengehen in Anführungszeichen freundlicherweise zwingen. Und da habe ich mir schon immer, also ich kenne dann von anderen, ne, und alle, die das machen, macht es weiter. Aber ich muss jetzt nicht auch noch einen Podcast auf zweifacher Geschwindigkeit hören, während ich spazieren gehe mit meinen Hunden, um meine Zeit dann noch mehr zu nutzen, sondern einfach dieses, hey, Gedanken schweifen lassen. Das habe ich vom Professor Dr. Busch von seinem Buch gelernt. Manchmal schaue ich einfach nach oben und in die Welt und manchmal schaue ich nach innen beim Spazierengehen. Und sowas zuzulassen und eben nicht darauf zu gucken, wieso sitzt du da hier und trinkst jetzt immer noch einen Kaffee, musst du nicht mal wieder an die Arbeit. Ich glaube, das ist ein schwerer Schritt, den wir alle da selber gehen müssen, dass wir das auch akzeptieren, dass ein anderer mal rumsitzt und aus dem Fenster schaut.
Ja, ich habe, während ich das Buch gelesen habe, poppte bei mir der Newsletter vom Berliner Tagesspiegel auf, der einen Artikel hatte über die Mittagspause, dass die ja kaum noch existiert und jetzt die Chefs zwar wieder die Vorteile der Mittagspause kennenlernen und davon wissen, aber bei vielen Menschen, arbeitenden Menschen, die einfach wegrationalisiert worden ist und das bei uns nicht so, sowohl in Berlin als auch in Hamburg und Dresden wird gemeinsam Mittag gegessen und Mittagspause gemacht. Aber es wird einer geschickt, um Essen zu holen für die, die nichts dabei haben. Und ich dachte beim Artikel lesen, eigentlich betrügen sich alle um die aktive Bewegung und die Viertelstunde draußen, andere Einflüsse raus aus der Arbeitsumgebung, weil auch das zu optimiert ist. Fand ich auch einen spannenden Anreiz, der in dieses Pause machen, um eben nicht von Aufgabe zu hetzen, sondern sich einmal Luft zu verschaffen, um herauszufinden, ob die nächste Aufgabe eigentlich sinnvoll ist oder nicht. Und ob ich die noch machen will oder kann oder nicht. Ob ich nicht lieber eine andere Priorität setze. Dafür ist Pause und Regeneration wichtig und auch Fokusarbeitszeiten. Die hatten wir mal ausprobiert, die sind irgendwie wieder abhanden gekommen, weil ja jede Unterbrechung wieder eine wahnsinnige Rüstzeit erfordert. Ich glaube, er sagt, nach einer Unterbrechung brauchen wir 9 Minuten, um wieder in der Sache drin zu sein und im Schnitt werden wir alle 4 Minuten unterbrochen. Da ist schon die Frage, wie soll man da denn befriedigend in Ruhe arbeiten können?
Ja. Und was in seinem Kapitel, da war mir wieder was, ich habe wieder was Neues gelernt. Also wir wissen ja alle, jeder hat einen unterschiedlichen Biorhythmus und ich kannte die Lerche und die Eule und ich bin natürlich der Nachtvogel. Also ich bin abends oder nachmittags am produktivsten und es gibt wiederum drei andere Chronotypen, die ich noch nicht kannte. Der Löwe, der Bär und der Wolf. Und da fand ich aber nochmal das ziemlich bemerkenswert, dass wenn wir eben nicht nach unserem Chronotypen leben, dass wir auch unsere regenerativen Phasen falsch nutzen und unsere Fokusphasen. Und er beschreibt es einfach nur mit diesem, also je nachdem, welcher Typ du bist. Jeder hat ja irgendwo so sein Mittagstief, also bei dem einen ist es halt früher oder später. Und wenn du das mit Kaffee und Co. überspringst, dann schaffst du es nicht. Also dieses Mittagstief hat seinen Grund. Du machst einmal die Pause, kommst runter und dann steigt deine Leistungskurve wieder richtig gut an. Wenn du über dieses Runterkommen überspringst, kommst du nicht mehr auf das höhere Niveau der zweiten Leistungskurve. Super interessanter Gedanke, und wo ich dann wieder staunend gelesen habe, da haben sogar Wissenschaftler, Chronobiologen, haben dafür den Nobelpreis gekriegt. Ist also noch nie vorher davon gehört, wird komplett ignoriert in der Arbeitswelt, ne? Hauptsache Rabotti, Rabotti. Und da dachte ich mir auch wieder, wow, da muss man echt mal nochmal wieder in sich gehen. Und sein ganz niedlicher Tipp, er nennt es, statt ein Espresso trinken nach der Mittagspause, ist ein Nappuccino erlaubt, also ein Cappuccino mit anschließendem Nickerchen. Großartig.
Ja, das hat er sehr schön visualisiert und beschrieben da. Er sagte, die sogenannte zweite Luft, die ja oft ganz wichtig ist, wo plötzlich noch eine kreative Phase kommt, die wird dadurch verhindert, dass wir diese Erholungsphase versuchen, über Koffein oder andere Drogen überbrücken. Ja, das ist unser aktueller Umgang mit der Zeit, verhindert halt viele Sachen, die für uns gut sind. Empathie, Verantwortung. Und Regeneration, die wird durch das gehetzt sein, was wir gerade machen, schon stark eingeschränkt. Und vielleicht ist das der Schlüssel oder die Erklärung zu der allgemeinen Erschöpftheit, die ich auch immer höre und immer nie verstanden habe. Warum sind alle Menschen so erschöpft? Aber eben, weil wir zu sehr hetzen. Und nicht nur in der Arbeit, sondern jeder individuell, weil ich doch noch 5-mal die Woche Sport machen muss und muss auch noch Podcasts hören. Und dann muss ich auch noch einen Hund haben und ich muss auch noch Freunde treffen. Was auch immer ich dann noch alles muss, bleibt zu wenig Zeit.
Und mir ist dann auch noch eingefallen, was tun wir den armen Kindern an, die chronobiologisch nicht um 8 Uhr morgens schon wach sind, wenn die alle in der Schule da auftauchen müssen. Also ich glaube, da wird schon lange drüber geredet, aber trotzdem ändert sich's nicht. Da denke ich mir auch. Da fand ich den einen Vorschlag von dem Arbeitsbiologen spannend, zu sagen, eigentlich bräuchte es einen 16-Stunden-Arbeitstag, also nicht, dass man selber alleine 16 Stunden arbeitet, aber dass innerhalb von 16 Stunden jeder nach seinem Rhythmus seine Arbeitszeit durchleben kann. Spannender Gedanke, wie der umgesetzt wird, keine Ahnung, aber so über sowas nachzudenken, finde ich dann immer wieder mal einfach gut. Und das Buch soll ja zum Nachdenken anregen.
Ja, wir denken ja auch viel über 4-Tage-Woche und andere Dinge nach, aber es gibt so viele Widersprüche zum Biorhythmus und zur Organisation, wie stelle ich bestimmte Erreichbarkeiten oder andere Sachen sicher? Und wenn ich denn individuelle Freiheit will, individuellen Biorhythmus und auch noch Arbeitszeitverkürzung und trotzdem noch irgendwas Gutes für den Kunden tun, was ja am Ende auch also wirksam werden und einen Sinn haben, dann wird es ganz schön schwierig und vor allem sehr, sehr komplex für die, die in der Verantwortung für größere Projekte oder mehrere Menschen sind, das irgendwie unterzukriegen. Und da geht es wieder nur unter Verzicht auf Selbstoptimierung und mehr Gemeinorientierung, dass man ein bisschen bei seiner Selbstoptimierung verzichtet, um die Gruppe funktionsfähiger zu machen.
Super. So, ich schlage jetzt vor, also auch jetzt haben wir ja nochmal es waren für mich jetzt auch drei wichtige Punkte. Es kommen noch zwei Dimensionen, Sichtbarkeit und Körper. Einfach nur, wenn du dazu noch was hast, gerne. Ansonsten können wir es jetzt, glaube ich, mal abschließen, weil es soll ja auch jeder das Buch noch lesen. Also wir haben jetzt schon irrsinnig ausführlich diskutiert und trotzdem, es sind noch so viele weitere Gedanken in dem Buch. Also nicht, dass es erschöpfend hier von uns besprochen wurde. Deswegen unbedingt lesen. Und nur für von dir jetzt, hast du bei den Punkten Sichtbarkeit und Körper noch Gedanken, die du unbedingt loswerden willst?
Ja, Sichtbarkeit geht es um den Schein der Beschäftigung anstatt um das Sein der Beschäftigung, was wir mit Meetings und Kommunikationsmitteln oft in den, also das Schein, die Scheinbeschäftigung in den Vordergrund stellen. Passt ja zu den Sachen, die wir vorher schon gesagt haben, und Körper fühlt sich nicht erinnert, wenn ich am Wochenende im Garten was mache und sehe, ich habe, keine Ahnung, eine Hütte gebaut oder irgendwas gemacht, was man auch anfassen kann, wie groß die Befriedigung ist, die ich im Büro nicht habe, wenn ich 2 tolle Excel-Tabellen gebaut habe oder was auch immer die Tätigkeit ist, was anderes gemacht habe. Da kommt die Befriedigung eher, wenn ich Menschen helfen konnte und wirksam werden konnte und da ein Resultat erlebe, dann auf verbale Art. Aber das sind zwei Sachen, die wir ähnlich, fast so ein bisschen zur ökologischen Intelligenz viel zu wenig mit berücksichtigen.
Nee, weil ich hätte dann zum Abschluss als kleines Dankeschön an Hans, den Autor. Er schreibt in irgendeinem der Kapitel, wozu man die KI alles noch nutzen kann. Und sein Ding wäre, schreibe eine Ode an Knoppersriegel im Stil Friedrich von Schillers, bei der himmlischer Jubel morgens um 9:30 ausbricht. Und natürlich habe ich diesen Prompt bei ChatGPT eingegeben. Ich schicke dem Hans Ding die ganze Ode, aber nur mal als Vorgeschmack zwei der Strophen. Dann kommt da: Was ist's, das die Herzen entflammt, die müden Geister neu entbrannt? Nicht Ambrosia, nicht Nektar der Alten, ein Riegel von Götterhand gesandt. Knoppers, o Morgenfreud im Quadrat, dein Knuspern wie des Himmels Rad schmilzt sanft dahin im Munde Sphären, macht uns die Sorge leicht entbehren. Ist das nicht wundervoll?
Das ist
Und
sehr schön.
ich habe noch 5 Strophen, dieses Gedicht.
Das führt mich zu meinem Schlusssatz. Ich finde, jeder sollte einen Knoppers haben.
Super, in dem Sinne, danke dir, Uli. Das war ein wirklich tolles Gespräch. Und danke an Hans. Es ist ein tolles Buch. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Holt euch das Buch. Es ist wirklich toll. Und mit einem Satz, der auch bei Hans am Schluss steht, warum es wichtig ist, das zu lesen und zu verarbeiten. Wir sind Praxiswesen und keine Textverarbeitungsprogramme. Also über solche Themen zu sprechen, zu diskutieren, sich anregen zu lassen und dann ins Handeln zu kommen. Wenn wir das auch mit dem Podcast ein bisschen geschafft haben, euch da einen Geschmack dafür zu geben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich danke dir, Uli.
Ich danke dir, Angela, für das dritte Mal. Das war wie immer sehr unterhaltsam und inspirierend.
Wunderbar. Danke dir, bis denn. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.